Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Morgen um Mitternacht tritt Großbritannien aus der EU aus. Was den deutschen Arbeitsmarkt betrifft, gibt es keinen Grund zur Sorge, so der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele.
Keine Panik, was den Brexit auf dem deutschen Arbeitsmarkt angeht. Da kann man relativ beruhigt in die Zukunft gucken.
Der Brexit, ein großes Thema heute bei uns in der Sendung, in der wir auch auf die Zinsentscheidung der Bank of England heute und auf die Automobilwirtschaft in Großbritannien schauen. Zunächst aber die Deutsche Bank. Sie hat heute ihre Jahresbilanz vorgelegt und es steht ein Milliardenminus zu Buche. Mischa Erhardt berichtet.
Es ist das fünfte Jahr in Folge, dass Deutschlands größte Privatbank rote Zahlen ausweisen muss. In 2019 beläuft sich der Verlust unter dem Strich auf insgesamt 5,7 Milliarden Euro. Deutsche Bankchef Christian Sewing gibt sich dennoch zuversichtlich.
Dieselbe Jahreszeit, derselbe Saal, ein kaum verändertes Publikum. Und dennoch fühlt sich dieser Tag ganz anders an als vor einem Jahr. Obwohl wir nun einen hohen Verlust gemacht haben, erleben Sie mich hier sehr zuversichtlich.
Laut Deutscher Bank geht der Milliardenverlust vollständig auf den rigiden Konzernumbau und das Sparprogramm zurück, den Sewing im vergangenen Juli eingeläutet hat. In dem Prozess werden 18.000 Stellen abgebaut, allein im vergangenen Jahr sind 4.100 Vollzeitjobs bei der Bank weggefallen. Das kostet erst einmal Geld, etwa für Abfindungen. Nach Angaben der Bank sei mit den Verlusten 2019 nun aber das Gröbste geschafft. 70% der erwarteten Umbaukosten habe die Bank im vergangenen Jahr bereits verbucht.
Wir haben radikale Entscheidungen getroffen und uns von Geschäften getrennt, in denen wir eben nicht führend waren. Und damit liegen wir eben nicht nur im Plan, sondern haben in manchen Bereichen sogar mehr abgearbeitet als ursprünglich geplant.
Mit der Sanierung baut die Bank auch in großem Stil Risiken ab und die Bilanz verkleinert sich. Deswegen liegt die Kernkapitalquote mit 13,6% unerwartet hoch. Das ist eine gute Nachricht beispielsweise für die gebeutelten Eigentümer der Deutschen Bank, denn das Institut will seinen Umbau ohne Kapitalerhöhung stemmen. Finanzvorstand James von Moltke.
All das untermauert unsere Überzeugung, dass wir den Umbau aus eigenen Mitteln finanzieren können.
Allerdings kämpft die Deutsche Bank weiter in einem schwierigen Umfeld. Die Leitzinsen bleiben historisch niedrig. Und die Konkurrenz im Privat- und Firmenkundengeschäft ist hoch. So sind die Erträge im vergangenen Jahr konzernweit um 4% gesunken, auch wegen Rückgängen im Kundengeschäft.
Ja, die Deutsche Bank hat ganz klar ein Problem. Die Kunden wissen offenbar nicht genau genug, was sie von der Bank erwarten können und ziehen deswegen auch viele Konkurrenten in Betracht. Die Fusionsdebatte hat der Deutschen Bank sicher geschadet, weil viele Kunden sich einfach nach anderen Banken umgeschaut haben. Also die Deutsche Bank muss da noch stetig auf Kurs bleiben, damit die Kunden auch wieder mehr Geschäft mit ihr machen.
Sagt der Bankenexperte der Universität Hohenheim, Hans-Peter Burkhof. Besser lief es bei der Deutschen Bank im vergangenen Jahr im Investmentbanking, dort insbesondere im Handel mit Anleihen. Branchenweit hatte das vierte Quartal hier gute Ergebnisse gebracht, was auch daran lag, dass das Vorjahresquartal schwach ausgefallen war. Jedenfalls wollen die Vorstände der Deutschen Bank trotz Milliardenverlust für 2019 Boni in Höhe von rund 13 Millionen Euro kassieren. Im Jahr zuvor lag die Summe noch doppelt so hoch. Der Vorstand hält Boni grundsätzlich für angemessen, weil die Bank ihre Ziele im vergangenen Jahr mehr als erreicht hätte. In Zukunft will die Bank sich wieder auf Wachstum konzentrieren und aus der Verteidigungshaltung wieder in den Angriffsmodus wechseln.
5,7 Milliarden Euro Verlust bei der Deutschen Bank. Wir nehmen den Bericht zur Bilanz von Mischa Erhardt mit in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, die Zahlen der Deutschen Bank noch schlechter als erwartet, sorgten erst einmal für einen Schreck. Fast 3% ging es für die Aktie zunächst abwärts. Wo stehen wir jetzt?
Gut, nachdem der erste Schock überwunden war, der Kurs hat mittlerweile gedreht. Deutsche Bank Aktien 3,5% im Plus. Wobei, wenn man sich mal anschaut, wie viel eine Aktie kostet, 8,25 €. Das ist nicht gerade viel für einen DAX-Konzern. Andere Papiere in der ersten Liga, die sind wirklich deutlich teuer. Da geht es um 100, da geht es um 200 € oder mehr für eine Aktie.
Der Vorstandschef der Bank, Christian Sewing, sieht sein Institut trotz der Verluste auf einem guten Weg. Wird das bei Ihnen auch so gesehen?
Ja gut, dass der deutsche Bankchef Mut machen will, dass er optimistisch in die Zukunft schaut, muss er schon qua Amt machen, um die Mitarbeiter, um aber auch die Aktionäre mitzunehmen. Nichtsdestotrotz, hier im Handelssaal sind auch viele kritische Stimmen zu hören. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Dieter Hein vom Analysehaus Fair Research über die Deutsche Bank unterhalten. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, was bei der Deutschen Bank seiner Meinung nach denn schief läuft. Und hier ist seine Antwort.
Die Deutsche Bank hat einige grundsätzliche Probleme, die auch nicht unbedingt mit dem Markt zu tun haben. Zum einen sinken die Kosten langsamer, als die Umsätze sinken. Und zum Zweiten, und das ist das Hauptproblem, betreibt man immer noch zu einem guten Teil das Investmentbanking, das einfach unprofitabel und sehr riskant ist. Da hätte man schon deutlich früher das reduzieren müssen oder ganz einstellen. Und das hat auch Herr Sewing leider nicht vor.
Warum tut sich die Deutsche Bank so schwer, damit umzuschwenken?
Ich glaube, das hängt letztlich damit zusammen, das ist meine Interpretation, dass die Investmentbanker 2012 oder ab 2012 die strategischen Punkte besetzt haben, eben damals den Aufsichtsratschef gestellt haben, der immer noch am Ruder ist, den Herrn Achleitner, und eben auch damals den Vorstandschef. Und die halten die schützende Hand über dem Investmentbanking, sonst hätte man da schon längst viel deutlicher durchgreifen müssen.
Der deutsche Bankchef sagt, man habe das Schlimmste hinter sich. Glauben Sie das?
Das muss er natürlich sagen. Bei 5,7 Milliarden Verlust 2019 und seit 2015 hat die Bank jedes Jahr für den Aktionären Verlust gemacht. Insgesamt 15 Milliarden. Also wenn die Bank so hohe Verluste selbst in einer guten Konjunktur in Deutschland machen, muss man sich fragen, was ist, wenn die Konjunktur hier kippt. Also von daher muss er natürlich versuchen, das ein bisschen schön zu reden.
Gibt es denn was, was Ihrer Meinung nach gut läuft bei der Deutschen Bank?
Ja, überraschend gut waren die Zahlen jetzt für die DWS, also die Vorsparte der Deutschen Bank, die auch an der Börse jetzt ist seit 2 Jahren. Und auch im Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft hätte man eigentlich ganz gute Chancen. Da kann man auch Geld verdienen in Deutschland. Das Hauptübel ist das Investmentbanking. Man hat auch andere erfolgreiche Bereiche, wie der Bereich zum Beispiel Transaction Banking. Aber das Investmentbanking macht alles kaputt aus meiner Sicht.
Welche Zukunft hat die größte Deutsche Bank?
Die größte Deutsche Bank hat auf alle Fälle eine Zukunft, weil sie zu groß ist, um sie einfach pleite gehen zu lassen. Wenn man radikal oder radikaler noch umschwenken würde in der Strategie, heißt Investmentbanking am besten einstellen, hätte sie gute Chancen, wenn sie nicht die Risiken aus dem Investmentbanking schlägt.
Ja, also soweit Dieter Hein vom Analysehaus Fair Research.
Frau Werde, dann schauen wir noch auf die Gesamtlage. Der Coronavirus beschäftigt jetzt sogar die US-Notenbank. Fed-Chef Powell hat gestern Abend nach der Zinssitzung, bei der der Leitzins nicht geändert wurde, gesagt:
The coronavirus thing is a significant thing, which will have some effects on the Chinese economy, at least in the short term. The Chinese economy is very important in the global economy now. And, you know, when China's economy slows down, we do feel that.
Also der Coronavirus werde einen Effekt auf die Wirtschaft Chinas haben. Und wenn diese sich verlangsamt, werden auch die USA dies spüren. Wie sehen das denn die Finanzmärkte heute?
Ja, der Virus lässt die Finanzmärkte nicht los. Was der Fed-Chef gestern Abend gesagt hat, trägt ja auch nicht gerade zur Ermutigung bei. Wobei, es ist eine Einschätzung der Lage. Und Powell spricht einfach das aus, was viele befürchten. Es gab ja auch schon von anderer Seite entsprechende Äußerungen. Der DAX den ganzen Tag im Minus. Er fällt um mehr als 1% auf jetzt 13.187 Punkte.
Wenn wir mal auf einzelne Aktien noch gehen, dann war ja die Lufthansa-Aktie in den letzten Tagen davon gebeutelt. Wie ist das heute? Ist sie weiter von den Virussorgen betroffen?
Das ist eindeutig der Fall. Fluggesellschaften gehören ja wie die gesamte Tourismusbranche zu den Bereichen, die die Folgen einer solchen Ausbreitung des Virus in besonderer Weise zu spüren bekommen. Da werden Flüge storniert. Wir haben das gestern gehört. Mehrere Fluggesellschaften haben den Flugverkehr nach China vorerst komplett eingestellt. British Airways gehört dazu, aber auch die Lufthansa Air France KLM bedienen zwar die Strecken noch, allerdings mit weniger Nachfrage. Aber es ist kein Wunder, Lufthansa-Aktien sind heute im Minus, minus 1,7%.
Rücksätze heute bei Infineon. Spielt da auch Asien eine Rolle?
Ja, nicht nur Infineon, die gesamte Chip-Branche gilt ja als besonders eng verbunden mit dem Asien-Pazifik-Raum. Und wenn nun Firmen schließen, wenn die Produktion zeitweise ausgesetzt wird, wenn Kunden ausbleiben, wenn nicht zu viel verkauft wird, dann hat das natürlich Auswirkungen. Es kann zwar noch keiner sagen, wie alles weitergeht. Und was bei Infineon jetzt noch hinzukommt, der Technologieriese Samsung hat von deutlichen Gewinneinbußen im abgelaufenen Quartal berichtet, was unter anderem mit Überangeboten und mit fallenden Preisen zusammenhängt. Deswegen die Aktien von Infineon heute 2% im Minus.
Heute am Tag vor dem britischen EU-Austritt hat die britische Notenbank über den Leitzins entschieden. Wie fiel der Beschluss aus?
Im Vorfeld sind ja einige davon ausgegangen, dass der Leitzins gesenkt wird. Das hängt unter anderem mit der schleppend verlaufenden Konjunktur zusammen, aber auch mit der verhaltenen Inflationsentwicklung im Land. Und ganz davon abgesehen, es mangelt ja wahrlich nicht an den vielen verschiedenen Unsicherheitsfaktoren zurzeit. Also das wäre dann auch die erste Lockerung gewesen seit Mitte 2016, als die Bank of England auf die wirtschaftlichen Risiken des Brexit-Votums reagiert hat. Aber eine Leitzinssenkung ist heute nicht passiert. Die britische Notenbank, die hält den Leitzins konstant bei 0,75%.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und auf den Goldpreis.
Der Euro wieder etwas teurer. Er wird aktuell mit einem Dollar 10,24 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken, und zwar von minus 0,38 auf minus 0,4%. Und das Gold etwas teurer wieder. Die Feinunze kostet 1.581,11 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Die Tesla-Rallye geht weiter. Der US-Elektroautobauer hat sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen und kommt mit seinen neuen Projekten schneller voran als erwartet. In den 3 Monaten bis Ende Dezember schaffte die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk das 2. Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge, und der Gewinn übertraf klar die Erwartungen. Markus Schuler.
Auch beim Umsatz, der um rund 2% auf 7,4 Milliarden Dollar zulegte, hat Tesla die Prognosen übertroffen. Der Autobauer aus dem Silicon Valley sieht deshalb zuversichtlich den kommenden Monaten entgegen. In diesem Jahr will Tesla-Chef Elon Musk sogar mehr als 500.000 Fahrzeuge ausliefern. Im vergangenen Jahr waren es noch 367.500 Fahrzeuge. Dass es bei Tesla so gut läuft, liegt auch daran, dass es seine Produktionsprobleme in seiner Fertigung in Fremont nahe San Francisco in den Griff bekommen hat. Auftrieb erhält die euphorische Stimmung durch die erste Gigafabrik in China, wo vor wenigen Wochen die Fertigung angelaufen ist. Musk will von dort aus den weltgrößten Markt für E-Autos erobern. Das Werk in Shanghai ist innerhalb eines Jahres hochgezogen worden. Die erste Gigafabrik in Europa soll in Grünheide nahe Berlin entstehen. Hier sollen ab 2021 rund 500.000 Elektroautos vom Band rollen. Experten sagen, die deutschen Autobauer müssen aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Für den Bau von E-Autos werde nicht nur weniger Personal benötigt, Tesla habe auch beim Thema Software einen großen Vorsprung. So sei es beim Batteriemanagement führend, und es verstehe, was die Verbraucher von einem modernen Elektroauto wollten.
Markus Schuler. Und wir haben schon über die Entscheidung der Bank of England eben in der Börsenschalte berichtet. Die Uhr tickt. In der Nacht von morgen auf übermorgen tritt Großbritannien aus der EU aus. Die wirtschaftlichen Folgen sind gelinde gesagt unabsehbar, weil völlig unklar ist, wie die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien gestaltet werden. Im Binnenmarkt bleiben die Briten zwar noch bis Jahresende. Nun muss aber zwischen London und Brüssel ein Freihandelsabkommen ausgehandelt werden. Besonders betroffen ist die britische Automobilindustrie. Unser London-Korrespondent Friedbert Meurer.
Da waren es nur noch 1,3 Millionen. So viele Automobile hat die britische Industrie im letzten Jahr nur noch gebaut. Im Jahr 2016 waren es noch fast 500.000 mehr. Und der Verband griff vor dem Brexit nach den Sternen. Man peilte den Erfolg des Rekordjahres von 1972 an, als die britischen Autobauer 2 Millionen Autos herstellten. Dass alleine in 2019 die Verkaufszahlen um 14% weiter einbrachen, liegt für den Chef des britischen Verbands der Autohersteller und Händler Mike Hawes überwiegend am Brexit. Die Autobauer erleben den Standort Großbritannien als zu unsicher, um derzeit zu investieren.
It's a significant factor, because what we've seen is investment over the last 3 or 4 years.
Der Brexit ist ein entscheidender Faktor. In den letzten 3 oder 4 Jahren seit dem Referendum sind die Investitionen zum Stillstand gekommen. Jaguar Land Rover hat 1 Milliarde Pfund für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen investiert. Das ist aber ein Sonderfall. Die ausländischen Hersteller investieren nicht mehr bei uns und damit haben wir die Kapazitätsfrage. 80% der in Großbritannien hergestellten Fahrzeuge gehen in den Export, die Hälfte davon in die EU. Der Mini von BMW zum Beispiel, Toyota Corolla oder Nissan Qashqai. Das sind gut 500.000 Autos. Mit Sorge schauen die Hersteller und Händler in Großbritannien jetzt auf die Verhandlungen Londons mit der EU. Sie sollen im März beginnen. Sollte es bis Ende des Jahres keine Einigung auf einen Handelsvertrag geben, droht wieder der No-Deal und damit nach den Sätzen der Welthandelsorganisation WTO 10% Zölle auf Autos. Britische Fahrzeuge, die in die EU exportiert werden, würden dann im Schnitt um 3.000 Euro teurer.
In terms of exports, the manufacturer would effectively have to absorb.
Die Hersteller müssten dafür aufkommen, das können sie nicht an den Kunden weitergeben, dann wären sie aus dem Markt raus. Deswegen sind Zölle unsere größte Sorge, denn unsere Gewinnmargen sind viel niedriger als 10%.
The application of tariffs would severely undermine UK manufacturing, which operates on margins much, much less than 10%.
Umgekehrt würden allerdings auch Autos aus der EU, also zum Beispiel deutscher Provenienz, mit 10% Zöllen in Großbritannien belastet. Im Schnitt aber handelt es sich dabei um Autos der unteren Mittelklasse. Sie würden nur um etwa 1.700 Euro teurer. Das könne man schon eher an den britischen Kunden weitergeben. Der britische Autoverband gibt sich realistisch. Einen völlig reibungslosen Handel zwischen Großbritannien und der EU wird es nicht mehr geben. Mehr Bürokratie droht auf jeden Fall. Die Forderung lautet aber, einen möglichst ambitionierten Freihandelsvertrag abzuschließen, damit der britische Automarkt nicht im schlimmsten Fall zum Auslaufmodell wird.
Die britische Automobilwirtschaft vor dem Brexit, unser London-Korrespondent Friedbert Meurer berichtete. Und Themenwechsel jahrelang kam vom deutschen Arbeitsmarkt vor allem Jubelbotschaften, sinkende Arbeitslosigkeit, unbesetzte Stellen, genügend Geld für allerlei Maßnahmen. Doch der Rückenwind der vergangenen Jahre hat sich für 2020 gedreht. Im Januar waren nicht nur 200.000 Menschen mehr ohne Job als noch im Dezember 2019, sondern auch rund 20.000 mehr als vor einem Jahr. Birgit Habrat berichtet.
Sorgenfalten waren da heute nicht zu sehen auf dem Gesicht von Detlef Scheele. Auch wenn der Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg eigentlich keine guten Zahlen zu verkünden hatte. Auch im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen und zwar um 198.000 auf jetzt 2,42 Millionen. Zum ersten Mal seit 6 Jahren lag damit die Zahl der Menschen ohne Job zum Jahresstart höher als im Vergleich zum Januar des Vorjahres.
Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt weiterhin Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Insgesamt hat er sich aber jedoch wie auch zuvor ziemlich robust erwiesen.
Der Anstieg sei, erklärt Scheele, vor allem saisonbedingt. Wenn die Temperaturen niedrig sind, das Wetter schlecht ist, dann schicken Baufirmen und die Landwirtschaft die ein oder andere Kraft in eine Pause. Es gibt aber noch andere Gründe, warum es ausgerechnet im Januar nicht gut bestellt ist um den Arbeitsmarkt.
Am Jahresende laufen viele Arbeitsverträge aus. Das liegt an befristeten Arbeitsverträgen für das Weihnachtsgeschäft, zum Beispiel bei Verkäufern und auch bei Paketauslieferern. Parallel gibt es um die Zeit um Weihnachten und Neujahr auch wie in den Sommermonaten mit Schul- und Betriebsferien weniger Neueinstellungen. Und es gibt auch saisonale Effekte, die insgesamt dazu führen, dass sich über den Winter die Arbeitslosigkeit nach oben bewegt, wie jedes Jahr.
Allerdings zeigt die Zahl der Kurzarbeiter, dass Teile der Wirtschaft zurzeit ein größeres Problem haben. Während im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen händeringend Kräfte gesucht werden, ist die Auftragslage im verarbeitenden Gewerbe oft mehr als schlecht. Statt gleich zu entlassen in der Flaute oder im Umbau zur digitalen Welt, beantragen immer mehr Firmen erst einmal Kurzarbeit. Die Bundesagentur hat aufgrund der Anträge einmal hochgerechnet und kommt auf die Zahl 117.000 bis zum Februar. Dass es künftig in strukturschwachen Branchen wie der Metall- und Elektroindustrie statt 12 sogar 24 Monate Kurzarbeitergeld geben soll, verbunden mit Weiterbildung, dieser Beschluss der Koalitionsrunde von letzter Nacht begrüßt die Nürnberger Behörde. Ihr Motto: Wann, wenn nicht jetzt?
Denn jetzt haben wir die Probleme und wir finden es vernünftig, die Verlängerung zu ermöglichen. Wir finden es vernünftig, Kurzarbeit mit Qualifizierung zu verbinden. Finanziell überfordert uns das nicht.
Dabei muss die Bundesagentur ihre Reserve anzapfen. Im Haushalt für dieses Jahr übersteigen die Ausgaben die Einnahmen. Teuer kommen da auch etliche Maßnahmen, mit denen Weiterbildung finanziert und Langzeitarbeitslose in einen Job vermittelt werden sollen. Durch das Teilhabechancengesetz konnten bisher 40.000 Menschen vermittelt werden, was eine Herausforderung ist.
Denn die Hürden, sozusagen Menschen in Arbeit zu bringen, die 6 Jahre arbeitslos waren und in 7 Jahren im Leistungsbezug, das ist eine Zielgruppe, die, wenn man mit ihnen spricht, häufig gar nicht damit gerechnet haben, dass sie noch mal arbeiten. Deshalb ist das Gesetz unter Teilhabegesichtspunkten ja auch so wertvoll.
Und dann blickt die Nürnberger Behörde heute schon einmal auf einen Termin von morgen. Großbritannien verlässt die Europäische Union. Der Handel wird erschwert, davon hängen bis zu 450.000 Arbeitsplätze ab. Eine im Vergleich überschaubare Zahl, zumal sich zunächst ja nicht viel ändert durch den Austritt.
Also keine Panik, was den Brexit auf dem deutschen Arbeitsmarkt angeht, da kann man relativ beruhigt in die Zukunft gucken. Und man muss jetzt gucken, in welcher Zeit sozusagen verlässliche Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen geschaffen werden und für Bürgerinnen und Bürger, die in England leben und wissen müssen, wie Transferleistungen funktionieren, wie Anrechnungen funktionieren, auf Arbeitslosengeldbezug, der grenzüberschreitend gezahlt werden muss und so weiter. Jetzt geht es in die Administration desselben und wir müssen gucken, wie das läuft.
Was den Brexit und die Folgen anbelangt, aber auch den Arbeitsmarkt in den verbleibenden 11 Monaten.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird das Klima rauer. Birgit Habrath berichtete für den Deutschlandfunk. Und wir kommen an dieser Stelle wie immer zur Wirtschaftspresseschau. Wir haben mehrfach in dieser Sendung schon über den Brexit berichtet, ein großes Thema. Und einige Kommentatoren gehen bereits auf den morgen bevorstehenden offiziellen Austritt Großbritanniens aus der EU ein.
Die neue Osnabrücker Zeitung kann zwar den Wunsch der Briten nach mehr nationaler Souveränität nachvollziehen, ist jedoch zugleich überzeugt: Der Rückfall in Kleinstaaterei ist keine Lösung für die aktuellen Herausforderungen vom Klimaschutz bis hin zur wachsenden Dominanz Chinas. Nur ein geeint auftretendes Europa wird sich gegenüber Großmächten behaupten. Noch ist ungewiss, welche Langzeitwirkung das Ausscheren der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU entfalten wird. Vordergründig hat der Brexit die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten geeint. Nun müssen sie den Beweis antreten, dass dies dauerhaft und unter verschärften Bedingungen gilt. Wenn die 27 für die EU werben wollten, sei Erfolg das Rezept, meint die Rheinzeitung aus Koblenz. In der Stunde des Abschieds muss ein Aufbruch her. Neben einem Klimadeal werden eine Industrie- und eine Digitalstrategie gebraucht. Neben Verbraucherstandards sind soziale Spielregeln für den Markt nötig. Wenn die EU wirklich die bessere Alternative zum britischen Weg sein will, kann sie das jetzt zeigen. Die heutige Abstimmung über den Mietendeckel im Berliner Abgeordnetenhaus ist ebenfalls ein Thema. Die Berliner Morgenpost ist darüber sehr verärgert. Dieses Gesetz ist ein massiver Eingriff in das Vertragsrecht zwischen Mieter und Vermieter. Der Mietendeckel ist auch nicht zum Wohl des Volkes. Schon jetzt wirkt sich die Verunsicherung der Wirtschaft auf Arbeitsplätze aus. Erste Aufträge werden storniert, weitere Absagen werden dazukommen. Zum Wohle der Stadt wäre es, massiv Wohnungen zu bauen. Das geht am Ende nur mit privatem Kapital. Aber dazu wird es jetzt nicht kommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, dass nun das Bundesverfassungsgericht klären müsse, ob Berlin mit dem Mietendeckel seine Gesetzgebungskompetenz überschreitet. Bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe werden viele Monate, wenn nicht Jahre vergehen, in denen Mieter und Vermieter nicht wissen, woran sie sind. Es führt kein Weg daran vorbei. Das einzige Instrument, um die Lage auf dem Immobilienmarkt wirklich zu entspannen, ist der Bau neuer Wohnungen. Etwas, das in Berlin leider mit deutlich weniger Ehrgeiz vorangetrieben wird als zum Beispiel in Hamburg.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören, wie immer im Internet unter deutschlandfunk.de. www.börsenzeitung.de. Und wir werfen zum Schluss noch mal einen Blick auf den aktuellen Kurs des DAX. Der liegt jetzt bei 13.178 Punkten, ein Minus von 1,3%. Mehr Informationen zur Börse und zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon.